20 Jahre Fall der Berliner Mauer. Mein heutiger Gast schreibt in seinem gerade erschienenen Buch Der Weg zur Einheit. Es ist der letzte Satz. Gute Zukunft braucht klare Erinnerung. Dennoch sei sein Buch kein Geschichtsbuch. Ich gehöre zur alten Generation, schreibt er. In der Tat, fast 90 Jahre ist er jetzt alt. Und er sieht sich eher als Zeitzeugen. Ich bin sicher, mit diesem Zeitzeugen wird dies jetzt eine interessante Geschichtsstunde. In seinem langen politischen Leben war mein Gast von 1981 bis 1984 regierender Bürgermeister von Berlin und von 1984 bis 1994, also zwei Wahlperioden lang, Bundespräsident. Den Fall der Mauer hat er also als Bundespräsident erlebt. Herzlich willkommen, Dr. Richard von Weizsäcker.
Danke Ihnen.
Auf dem Weg zur Einheit, den Sie aus der bundesrepublikanischen, der westlichen Sicht beschreiben, war manches sehr klar, manches aber auch weitestgehend umstritten. Zu den klaren Dingen gehörte das, was Adenauer betrieben hat, nämlich die Westbindung. Das ist ein Punkt, der auch heute durchaus noch nicht verstanden wird, insbesondere in Ostdeutschland. Warum war das so wichtig?
Zunächst waren beide deutsche Staaten auf Anordnung ihrer jeweiligen Siegermächte aus dem Zweiten Weltkrieg gegründet worden. Daraus folgte die außenpolitische Einbindung dieser beiden Staaten. So wie die DDR alsbald im Warschauer Paktsystem in das Moskauer sowohl Sicherheits- wie Wirtschafts- und politisches System eingebunden war, so erfolgte in Westdeutschland einerseits intern der Aufbau zu einer demokratischen, rechtsstaatlichen Ordnung und dann ziemlich bald die Einladung zur Einbeziehung der westlichen Bundesrepublik in das Atlantische Bündnis. Diesen Aufforderungen in Westdeutschland zu folgen, lag angesichts des inzwischen ausgebrochenen Kalten Krieges für die westdeutsche Seite zweifellos nahe. Aber das Wichtige war natürlich zunächst und vor allem der Aufbau der inneren demokratischen, freiheitlichen, rechtsstaatlichen Ordnung. Und damit klarzukommen, ist ja auch Gegenstand und Inhalt der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in der jetzigen Zeit.
Aber wie gesagt, Stichwort Westbindung, ist es ein Mythos, den es heute noch gibt, dass wir 1952 schon die Einheit hätten haben können, wenn wir auf Stalins Angebot eingegangen wären. Ihr kriegt die deutsche Einheit, aber nur unter der Bedingung der Neutralität.
Sie unterstellen hier etwas in Bezug auf die Stalin-Note, die ja niemals nachgeforscht und aufgeklärt worden ist.
Stimmt.
Richtig ist, dass Stalin 1952 diese Note geschrieben hat. Richtig ist, dass die Amerikaner und die Bundesgenossen innerhalb des Atlantischen Bündnisses diese Stalin-Note nicht zum Gegenstand von Überlegungen und Verhandlungen machen wollten. Niemand weiß, ob und wenn ja, welche ernsthaften Stalin-Absichten damals gehabt hat. Meinerseits habe ich gefunden, selbstverständlich kann man die Stalin-Note lesen. Warum nicht? Daraus folgt aber nicht, dass man daraus schließen kann, was Stalin wollte, und noch weniger, dass daraus ein Ende des Kalten Krieges abzusehen war, der ja in vollem Gang war, und die beiden deutschen Staaten waren ja nur kleine Teile des Kalten Krieges.
Die Ostpolitik Willy Brandts wird ja von vielen als Beginn des Weges zur deutschen Einheit angesehen, vorbereitet von Egon Bahr unter dem Stichwort Wandel durch Annäherung. Kann man sagen, dass die größten Schwierigkeiten damals Ihre Partei, die CDU und natürlich die Schwesterpartei CSU hatten, weil sie die entscheidende Vorleistung, Sie sprechen ja in Ihrem Buch auch von Vorleistungen des Westens, nicht akzeptieren konnten, nämlich die Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als deutsche Ostgrenze?
Nun wollen wir mal nicht über Parteien, sondern über die politischen Ansichten derer sprechen, die ihrerseits politisch etwas als Personen zu sagen hatten und beizutragen hatten. Es gab, seitdem die Mauer in Berlin im Jahr 1961 gebaut worden war, zum ersten Mal Gesprächskontakte von verantwortlichen Politikern aus dem Westen, in diesem Fall zunächst aus West-Berlin, mit verantwortlichen politischen Leitungspersonen im Osten. Das hatte es bis dahin nie gegeben. Dies war der damals regierende Bürgermeister von Berlin-West, Willy Brandt, mit Egon Bahr, wie Sie mir recht gesagt haben. Das waren die ersten Verhandlungen, die überhaupt geführt wurden. Daraus entstand dann im Lauf eines Jahrzehnts Schritt für Schritt eine Politik, die wir immer die Entspannungspolitik genannt haben. Und diese Entspannungspolitik, auch wenn sie längere Zeit dauerte, war in Wirklichkeit die Quelle dessen, was schließlich zu einem Ende des Kalten Krieges geführt hat. Meinerseits war ich aber in erster Linie politisch tätig in einer Kammer meiner evangelischen Kirche im Jahr 1965, bevor Brandt und Bahr ihre Entspannungspolitik in die Tat umsetzten. Brandt wurde ja erst 69 Bundeskanzler in Bonn. Hatten wir in dieser Kammer für öffentliche Verantwortung ein Dokument herausgebracht, die sogenannte Ostdenkschrift, an der ich selber aktiv mitgearbeitet habe. Ich habe es immer aufgrund meiner eigenen Lebenserfahrung als eine Aufgabe meiner Generation empfunden, vor allem mit unseren ehemaligen Kriegsgegnern im Osten ins Gespräch zu kommen und uns wieder auszusöhnen. Das war besonders schwer mit Polen. Wenn Sie erlauben, muss ich noch ein paar Sätze dazu sagen. Es war ja so, dass am Ende des Zweiten Weltkrieges zwar die Polen zu den Siegern gezählt wurde, aber was war das für eine Siegerposition? Sie waren von der Sowjetunion in ihrem Osten, Südosten um weite Gebiete, eigene Gebiete beraubt worden. Dafür bekamen sie dann als Ausgleich deutsche Gebiete, die in Polen eingeordnet wurden. Und die Sowjetunion hat damals gleich dazu gesagt, Westdeutschland wird die neue polnische Westgrenze freiwillig niemals anerkennen. Deswegen wird Polen immer des Schutzes der Sowjetunion bedürfen, um diese polnische Westgrenze auch wirklich zu schützen. Damit sollte Polen erst recht hineingezwungen werden in die Abhängigkeit von Moskau. Wir aber haben gesagt, wir können die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges nicht mehr ändern, auch die Gebietsergebnisse nicht. Aber es ist notwendig, dass wir mit unseren ehemaligen Kriegsgegnern im Osten in Kontakt kommen und dabei auch vor allem mit Polen, das immerhin das erste Opfer des Zweiten Weltkrieges war. Und da haben wir eine Denkschrift gemacht, indem wir den politischen Parteien in Westdeutschland nahegelegt haben, eine Politik zu beginnen, bei der die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze, also der neuen Westgrenze Polens, eingeschlossen war. Das war ein schwieriger Akt, denn es hat ja viele Millionen von Menschen mit bösem Heimatverlust ausgestattet. Aber an dieser Sache war ich selber noch aus diesen kirchlichen Wurzeln heraus ganz aktiv tätig. Daraufhin habe ich überhaupt erst zum ersten Mal ein politisches Mandat, nämlich ein Bundestagsmandat in Bonn, angestrebt und auch erreicht. Und ich habe von vornherein den Weg der Anerkennung der Grenze, seitdem ich Politiker war, stets mitgetragen.
Sie waren ja von 1964 bis 1970 Präsident des Evangelischen Kirchentages. Ist die Rolle der Evangelischen Kirche als gesellschaftliche Triebfeder auf dem Weg zur deutschen Einheit wirklich so groß gewesen, wie Sie sie jetzt auch in dem Buch beschreiben?
Jeder beschreibt, was er selber erlebt hat. Da kann ich nur sagen, ich habe im Rahmen des Evangelischen Kirchentages, wo ich ja nur ein Laienamt wahrzunehmen hatte, eben immer wieder erlebt, dass überall dort, wo wirklich Begegnungen möglich wurden und nicht verboten wurden, die Empfindung der Zusammengehörigkeit vollkommen eindeutig zu spüren war. Das war natürlich noch vor dem Bau der Mauer leichter. Immerhin haben wir mehrere hunderttausend Teilnehmer auf unseren Kirchentag zum Beispiel 1954 in Leipzig erlebt.
Man sagt ja ohnehin, dass dieser Kirchentag also diesen Weg hin dann zur Ostdenkschrift vorbereitet hat. Aber lassen Sie uns über, Sie haben das eben angedeutet, über Ihr Verhältnis zu Polen reden. Sie haben eine besondere persönliche Beziehung zu diesem Thema. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich hatte es als Aufgabe meiner Generation empfunden, den Polen näher zu kommen. Das haben Sie eben auch gesagt. Und der Hintergrund ist, dass Sie als Soldat am 1. September 1939 in Polen einmarschiert sind. Einen Tag später bereits starb, wenige hundert Meter von Ihnen entfernt, Ihr, wie Sie schreiben, geliebter älterer Bruder. Wie weit hat Sie das geprägt?
Ich bitte Sie, wenn man als ganz junger Mensch in den Krieg zieht und beim ersten Gefecht, das man überhaupt erlebt, der eigene Bruder, der ein paar Jahre älter war, fällt und man ihn selber beerdigt in der Nacht zum nächsten Tag und dann weitermarschiert, das prägt einen doch tief und lebenslang. Wie sollte es denn anders sein? Aber das war nicht der einzige Grund, sondern es kam dann, ich hatte auch noch eine Schwester, die in Ostpreußen verheiratet war, was jetzt natürlich auch polnisch oder russisches Gebiet geworden ist. Aber ich habe es als die besondere Aufgabe von uns empfunden, mit Polen zu einer Verständigung zu kommen. Bitte, als wir als Soldat da einmarschiert sind in Polen, hatten wir von der Geschichte und Kultur und der Lebensart der Polen ja auch kaum irgendwelche wahre eigene Kenntnis. Polen war im 18. Jahrhundert dreimal geteilt worden durch die Russen, die Preußen und die Österreicher. Dann war es erst 1919, das heißt am Ende des Ersten Weltkrieges, wieder ein souveränes Land geworden. Und nun waren wir die Angreifer gegen ein Land, wodurch Polen zum ersten Opfer des Zweiten Weltkrieges gemacht worden war. Polen aber ist einer unserer wichtigen und großen Nachbarn. Und mit den Polen uns zu verständigen in Richtung auf eine Zukunft nach Friedensprinzipien und nicht nach neuen Spannungen oder gar Kriegen, das haben doch vielleicht gerade diejenigen Leute besonders intensiv als ihre Aufgabe empfunden, die ja nun die Schrecken des Krieges lange genug selber erlebt haben.
Schrecken des Krieges und wie gesagt, ich nehme Sie in Anspruch als Zeitzeugen. Ich glaube, die jüngere Generation, und Sie sagten es ja, als Sie eben sagten, ich bitte Sie, das meinen Sie, dass die jüngere Generation sich das gar nicht vorstellen kann, was dort Sie erlebt haben. Ich will Ihren persönlichen Antrieb für politisches Handeln noch ein wenig herausarbeiten. Und frage deshalb, mussten Sie denn als deutscher Soldat auch persönlich Schuld gegenüber Menschen in Polen und auch Russland empfinden durch Ihre Tätigkeit als Soldat?
Wenn man im eigenen Land gemäß den dort herrschenden Verfassungsgrundsätzen und Gesetzen zum Militärdienst eingezogen wird und wenn man dann in den Krieg geschickt wird, in den Krieg befohlen wird, dann kann man nicht am ersten Tag anfangen, darüber nachzudenken, auf welche Weise man aus dem eigenen Land entfliehen und irgendwo nach Australien entweichen kann. Wir hatten unseren Militärdienst zu tun. Uns war, ohne dass wir das kontrollieren konnten, damals eine Reihe von Gründen dafür genannt worden, dass und warum wir gegen Polen marschieren müssten. Und die Einsichten, wie das alles zusammenhing und auf welche historische Lage wir damit stießen, kam im Lauf der Zeit, aber nicht während der Situation, wo man dem Feind militärisch mit den eigenen Schusswaffen gegenübersteht und wo die Verluste auf der eigenen Seite eintreten, die es selbstverständlich als Soldaten zu schützen galt, die eigenen.
Aber ich glaube, es ist ja jetzt in dem Gespräch deutlich geworden, wie Sie das in Ihrem Verhältnis zu Polen auch geprägt hat. Und es war sicherlich nicht einfach, diese Ihre Haltung, da komme ich nochmal drauf zurück, in Ihrer Partei durchzusetzen. Nehmen wir mal nur die großen Abstimmungen über die Ostverträge. 23. Mai 1972, Bundestag, namentliche Abstimmung, Ostverträge, deutsch-polnischer und auch der deutsch-sowjetische Vertrag zum beiderseitigen Gewaltverzicht.
Die Auseinandersetzung darüber, wie es mit der Entspannungspolitik vorangehen kann und ob man mit den Polen wieder in Kontakt kommen soll, ja oder nein, war natürlich für jeden Einzelnen ein schwieriger Weg. Es ist vollkommen richtig, dass innerhalb meiner Fraktion, der ich angehörte, überwiegend die Ansicht vorherrschte, wir können diesen Verträgen nicht zustimmen. Das ist nicht meine Meinung gewesen, denn ich selber habe ja mit dazu beigetragen, dass die andere, nämlich die regierende Koalition, sich diesen Verträgen ihrerseits angenommen hatte. Ich habe nachdrücklich innerhalb meiner Fraktion wie auch in meinen eigenen persönlichen Kontakten mit der Regierungsseite meine Stimme erhoben, zu sagen, diese Verträge müssen nach meiner Überzeugung in Kraft treten. Das ist notwendig. Und demgemäß habe ich mich auch verhalten und sie sind ja schließlich auch in Kraft getreten.
Ich möchte gerne auf einen Aspekt Anfang der 90er Jahre eingehen, der ja auch wirtschaftspolitisch dann einen schwierigen Weg bedeutet hat. Es ging um die Finanzierung der deutschen Einheit. Sie schreiben, ich darf Sie zitieren, Gemeinsinn war da, warum wurde er nicht abgerufen? Helmut Kohl, ich will jetzt, wie gesagt, nicht auf eine großartige Differenz zwischen Ihnen beiden da, sondern es war ja ein Punkt, das war ja umstritten damals. Wie gestalten wir die Einheit? Das ist jetzt mein Thema. Helmut Kohl hatte damals gesagt, keine Steuererhöhungen für die Einheit und finanzierte sie dann weitestgehend über die sozialen Sicherungssysteme. Und Sie wollten eine Art Lastenausgleich zwischen Ost und West, wie nach dem Krieg für die Heimatvertriebenen. Bitte erläutern Sie uns, was wäre besser an Ihrem Vorschlag gewesen, wenn man dem gefolgt wäre?
Wir haben uns vereint und dabei war der zentrale Satz, wer sich vereinigen will, muss teilen lernen. Kein Zweifel ist, dass nach dem Fall der Mauer auf der einen Seite, auf der östlichen Seite nämlich, Freude über die nun erringbare Freiheit sich verband mit der Folge, die eine freiheitliche Verfassung immer hat, im Gegensatz zu der früheren DDR-Verfassung, nämlich man muss auch selber Verantwortung tragen, man muss sich aber jetzt plötzlich ganz neuen Gesetzen aussetzen, man muss alle möglichen Entscheidungen selber treffen, die früher vom Staat getroffen waren. Das war schwer genug und vielleicht sprechen wir ja natürlich auch darüber noch später. Auf der westlichen Seite ging es darum, sich zu vereinigen und eben teilen zu lernen. Und dazu gehörte auf der einen Seite der sehr große materielle Aufwand dafür, der im Wesentlichen aus dem Bundeshaushalt und den sozialen Systemen zustande gekommen war. Das war und ist immer noch eine große Leistung. Wir wollen uns aber immer darüber im Klaren sein, dass in die Folgen des von uns eröffneten Krieges und wenn die damit verbundenen materiellen Leistungen nicht an die Sieger sondern im Land selber bleiben, um dort zu helfen, die Einheit zu finanzieren, dann ist das ein richtiger und vernünftiger und notwendiger Weg. Nun hatten wir, Sie haben das schon angedeutet, damals als Millionen von Menschen ihre Heimat in den dann polnisch gewordenen Gebieten verloren hatten, haben wir einen Lastenausgleich eben auch von den Bürgern in Westdeutschland mitgetragen, nicht nur um einen materiellen Beitrag dazu zu leisten, sondern um uns im Westen, die wir dieses Schicksal nicht zu teilen brauchten, nämlich die Heimat verloren zu haben, uns auch innerlich zu beteiligen und damit den zu uns Kommenden zu helfen und ein Zeichen der auch der persönlichen Solidarität zu zeigen. Natürlich ist der Vergleich mit der Vereinigung zwischen Ost- und Westdeutschland nicht in jeder Richtung schlüssig. Aber es gab die Bereitschaft, teilen zu lernen, das heißt, sich selber auch daran zu beteiligen, soweit materiell möglich. Und das hat aber dann der Staat übernommen und das ist in Westdeutschland, das ist vor allem vom Wirtschaftsministerium ausgegangen. Die Bundesbank hatte Bedenken, aber trotzdem wurde es gemacht und ist auch gut und richtig gelaufen. Teilen zu lernen heißt aber eben nicht nur die materielle Seite, sondern Ich meine, im Westen war nach der Vereinigung die Freude groß und im Übrigen ging das normale Leben im Westen weiter, wie vorher auch. Nein, aber um sich zu vereinigen, gehört doch auch die Anteilnahme, das Interesse, die menschlichen Beziehungen und überhaupt die Erinnerung daran, dass Deutschland ja auch in seiner Geschichte Entwicklung zusammengehört und dass die Gründung der deutschen Nation ja nicht etwa im Rheinland oder in Oberbayern entstanden ist, sondern in Sachsen-Anhalt, in Magdeburg und in Quedlinburg. Und sich dafür zu interessieren, auch das gehörte dazu. Und in dem Sinne war der Gedanke, eine stärkere persönliche Beteiligung an dem, was die Folgen dieser jetzt zum Glück möglich gewordenen Vereinigung mit sich brachte, gemeint auch. Aber es ist so gelaufen, wie es gelaufen ist und dabei bleibt es und es ging ja weiter.
Es ging weiter, es hat ein paar Schwierigkeiten gegeben, aber ich halte es da immer mit dem Theologen Richard Schröder, der mal gesagt hat, wir sollten uns die Freude an der deutschen Einheit nicht vermiesen lassen, auch dann nicht, wenn wir über unsere Probleme reden.
Ja, er hat ja sogar ein ganzes Buch geschrieben über die Fehler beim Weg der Vereinigung und es lohnt sich sehr, das nachzulesen, denn er hat stets die richtigen Motive genannt, die bei der Vereinigung zu beachten waren. Zugleich aber hat er auch immer darauf hingewiesen, dass eben das eine oder andere, was auch Schwierigkeiten mit sich gebracht hat, unvermeidlich war. Dazu gehörte unter anderem die Frage, zu welchem Zeitpunkt die Währungsumstellung stattgefunden hat. In mancher Hinsicht wäre es vielleicht bequemer gewesen, das später zu machen. Aber es war unvermeidlich, wir hatten auf dem Weg zur Vereinigung zu wenig Zeit, und zwar sowohl innen- wie außenpolitisch.
Ich würde gerne eben, deshalb habe ich auch Richard Schröder zitiert, über so ein paar Probleme reden, die es zwischen Ost und West noch gibt. Vielleicht fing das Ganze ja mit einem Missverständnis an. Haben wir zum Beispiel nicht registriert damals, dass viele der Dissidenten im Grunde nur eine andere DDR wollten, also Bärbel Bohley, Neues Forum, verstand zum Beispiel im Interview der Berliner Zeitung kurz nach dem Fall der Mauer die Welt nicht mehr. Zitat, die Menschen sind verrückt und die Regierung hat den Verstand verloren.
Der entscheidende Gesichtspunkt ist der, ich habe ihn vorhin schon in anderem Zusammenhang erwähnt, dass entscheidend zum Fall der Mauer der Druck von innen beigetragen hat. Jens Reich und Bärbel Bohley und andere Leute hatten, vor allem eben auch Kirchenleute, schon Wochen und Monate, sogar schon mehr als Jahre vorher, immer wieder sich zu Demonstrationen, zu ständig wachsenden Demonstrationen zusammengetan, um auf ganz friedliche Weise für eine Reform des unfreien und rechtsstaatslosen Systems in der DDR zu protestieren. Und so hat es bis Tage vor dem Fall der Mauer Stimmen gegeben, die mit großem Mut in Ostdeutschland, in Ostberlin und in anderen Plätzen geäußert wurden, um eine Reform der DDR zu erzwingen, zu fordern. Aber nicht deswegen, das Land und den Grund und Boden, auf dem man lebt, als solchen zu verteufeln. Am 4. November, also 5 Tage bevor die Mauer fiel, war hier auf dem Alexanderplatz eine Versammlung von mehr als 500.000 Menschen, einberufen von Leuten aus dem Bereich der Kultur, Schriftstellern, Schauspielern und anderen, wo aber auch politische Stimmen sich daran beteiligten, sogar der General Wolf von der Staatssicherheit sprach dort. Er wurde zwar gehörig ausgepfiffen, aber immerhin gesprochen hat er. Sogar Schabowski, der dann später sein zunächst etwas missverständliches Signal gegeben hat, auch der hat auf dem Alexanderplatz gesprochen. Dort hat Stefan Heim eine Rede gehalten. Wenn man den Wortlaut liest, das war eine klare Anklage gegen das Denken und Handeln in der DDR, noch als die Mauer noch stand. Diese Stimmen, die eine Reform des Systems auf dem eigenen Grund und Boden, auf dem man lebte, anstrebten, konnten ja nicht dadurch plötzlich verstummen, dass die Mauer dann fiel. Infolgedessen ist es eine Fortsetzung ihres eigenen Mutes, dass sie gesagt haben, hier, wir müssen hier selber mit dazu beitragen, dass das, was wir angestrebt haben mit unseren Demonstrationen, dass sich das auch durchsetzen lässt. Aber dass dann sehr rasch eben doch die ganz überwiegende Stimmung in Richtung auf eine richtige Vereinigung, eine nationale und verfassungsmäßige Vereinigung ging, ist ja uns allen bekannt und ja auch verständlich.
Die ostdeutsche Autorin Jana Hensel schreibt in ihrem Buch Achtung Zone, warum wir Ostdeutschen anders bleiben sollten, dass die Westdeutschen vielleicht sich nicht vorstellen konnten, dass die Ostdeutschen eben nach 40 Jahren Diktatur anders denken, anders handeln, auch anders sprechen und auch sich auf andere historische Ereignisse beziehen. Und das finde ich einen interessanten Aspekt Ihres Buches. Da meinen Sie, Herr von Weizsäcker, wenn Sie schreiben, in Deutschland sei noch kein gemeinsames Geschichtsbewusstsein im Hinblick auf den 30. Januar 1933 vorhanden, das erschwere die Verständigung zwischen Ost und West. Bitte erläutern Sie uns diesen Gedanken.
Ich habe nicht gesagt, dass das die Vereinigung erschwert, sondern ich habe gesagt, wir müssen uns in der geschichtlichen Perspektive darauf verständigen, dass das, was der Ausgangspunkt der Teilung Deutschlands ist, der 30. Januar 1933 war, als der Nationalsozialismus sich auswirkte und als Deutschland den Zweiten Weltkrieg als Angriffskrieg eröffnete, hat dann die Folge des Endes des Zweiten Weltkrieges ja doch die Notwendigkeit mit sich gebracht, mit dieser Vergangenheit umzugehen und sich demgemäß zu verhalten. Nun hat die DDR-Führung gesagt, vor uns lag der Faschismus mit seinen Irrtümern und mit seinen Verbrechen. Wir sind die Antifaschisten und indem wir den Antifaschismus zur Grundlage unseres SED-Staates, der DDR, machen, damit haben wir die Vergangenheit bewältigt. Wenn es sonst noch Sünden in der Nazizeit gab, mit denen fertig zu werden, das bleibt Sache des Westens. Wir aber haben in Westdeutschland gesagt, ja, natürlich müssen wir respektieren, dass an der Spitze der DDR auch zum Teil einzelne Personen waren, die während der Nazizeit keineswegs Nazis waren, sondern vielleicht sogar im Zuchthaus saßen, weil sie damals als Kommunisten bekannt waren oder die, weil sie Kommunisten waren, in der Nazizeit Deutschland verlassen hatten. Das als solches gilt es ja zu respektieren, aber das ändert nichts daran, dass die ganz überwiegende Mehrheit der deutschen Bevölkerung, auch derer, die im DDR-Gebiet weiterlebten, eben doch in der Nazizeit in erster Linie unter dem Einfluss des 30. Januar 1933 waren und in diesem Sinne sich an die gemeinsamen Wurzeln der Geschichte zu erinnern, das allerdings halte ich für dringend notwendig. Und es geht dann natürlich auch noch weiter hinter den 30. Januar 1933 zurück.
Ich möchte Sie jetzt nicht bewegen, das tun Sie auch nicht, das weiß ich, zu aktuellen politischen Themen Stellung zu nehmen, beispielsweise Matthias Platzecks Äußerungen. Aber auf einen Punkt, denke ich, sollten wir zu sprechen kommen. Eine Studie des thüringischen Sozialministeriums unter Opfern des DDR-Regimes stellte gerade fest, der Ruf nach einem Schlussstrich unter die Diskussion um die DDR-Geschichte sei unüberhörbar. Wenn auch ehemalige Stasi-Mitarbeiter jetzt in Parlamente gewählt werden, ist die Frage, ist ein Schlussstrich jetzt notwendig oder nicht?
Geschichtliche Schlussstriche zu ziehen, kann niemand beschließen. Die Erinnerung an die Geschichte ist immer eine Hilfe und niemals eine Barriere dafür, um den Aufgaben und den Verantwortlichkeiten der Gegenwart gerecht zu werden. Schlussstriche im historischen Sinn sind in sich unhistorisch und sind daher ein untauglicher Versuch, sich in der Gegenwart vernünftig zu bewegen.
Sie beschreiben das in Ihrem Buch auch, wie die Amerikaner nach Kriegsende eine konsequente Entnazifizierungspolitik betrieben hätten, wenn auch pauschale Ansätze mit Fragebögen, Spruchkammern und Re-Education-Programmen so viel nicht bewirkt hätten. Wie war das damals? Können Sie, wie gesagt, ich nehme Sie ja als Zeitzeugen, können Sie uns das mal sagen?
Der Zweite Weltkrieg war zu Ende, 1945. Die Siegermächte teilten Deutschland auf. Vor allem in der amerikanischen Zone war zuerst und sehr rasch ein starker Impuls zur Behandlung der Vergangenheit in Gang gekommen, zur Entnazifizierung in einem Umfang, der die deutsche, also die westdeutsche Aufgabe, sich mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, zunächst erst einmal ein bisschen in den Hintergrund drängte. Aber diese von den Amerikanern vor allem eingeleitete Politik wurde sehr rasch dadurch überwölbt, dass der Kalte Krieg ausbrach und mithilfe des Kalten Krieges nun die Amerikaner in erster Linie sich darum kümmerten, eine eigene Verteidigungsgemeinschaft aufzustellen, um im Kalten Krieg bestehen zu können. Und dadurch kam sehr rasch die Anforderung auch an die Westdeutschen, sich einem Verteidigungsbündnis auf der westlichen Seite anzuschließen. Dadurch traten dann die Bearbeitungen der Entnazifizierung etwas stärker in den Hintergrund. Trotzdem ist das in Westdeutschland in Angriff genommen worden. Vielfach ist aber auch in der westdeutschen Bevölkerung das Empfinden entstanden, es sei nicht angemessen genug geschehen. Sie haben sicher gehört von der sogenannten 68er-Bewegung, an sich eine Studentenbewegung, die aus Amerika kam und die dann über Frankreich und anderen Ländern auch nach Westdeutschland kam. Aber zu den Argumenten dieser Bewegung gehörte nicht zuletzt, dass die ältere Generation sich unzureichend nur mit der Vergangenheit, mit der Geschichte auseinandergesetzt hätte. Auch das will ich jetzt in keiner Weise vertiefen. Ich will nur sagen, es ist ein weiterer Zeichen dafür, dass man in Bezug auf das, was in der Geschichte passiert ist, nicht einfach Beschlüsse von Schlussstrichen und Ähnliches ziehen kann. Und das gilt selbstverständlich auch für die ehemalige DDR.
Was würde uns dann näher zusammenbringen? Mental sind wir doch offensichtlich zwischen Ost und West noch eher weiter entfernt als näher zusammengerückt über die Jahre, über die 20 Jahre.
Nein, das finde ich nicht richtig, was Sie sagen. Auf der einen Seite sind starke bürgerschaftliche Impulse tätig gewesen, stärker tätig gewesen, als zum Beispiel die meisten Westdeutschen vielleicht persönlich es wahrnehmen konnten, um schließlich dazu beizutragen, dass die Mauer von innen her umgestoßen wurde. Auf der anderen Seite ist der Weg zur wirklichen, vollkommenen Angleichung der Lebensverhältnisse natürlich einer, der sich in 20 Jahren gar nicht erledigen lässt. Das gilt sowohl in Bezug auf die Erinnerung wie auf die gegenwärtige materielle Lebenssituation. Trotzdem zeigen sich ja deutliche neue Ansätze, wo es manche ähnliche Entwicklungen im Norden gibt, unabhängig davon, ob es Westen oder Osten ist, und manche ähnliche Entwicklungen, positive Entwicklungen im südlichen Teil des Vereinigten Deutschlands gibt, wiederum zwischen Ost und West. Ich will damit wirklich in keiner Weise kleinreden, was alles noch fehlt. Ich meine, der Lebensstandard und die Renten sind im Laufe der letzten 20 Jahre in den östlichen Bundesländern von 25% des Westniveaus auf ungefähr 75% angestiegen. Und außerdem sind eben in großem Umfang zumal Mitglieder der jungen Generation aus den östlichen Ländern in den Westen gegangen, weil sie dort bessere Ausbildungsmöglichkeiten und damit auch bessere Berufsperspektiven anstrebten. Also solche Entwicklungen dauern länger, die dauern natürlich mindestens eine Generation. Aber dass wir in unseren inneren Empfindungen während der letzten 20 Jahre einander ferner als vorher geworden sind, finde ich einfach rundherum falsch.
Abschließend dieser Tag, 9. November 1989. Was bedeutet der Ihnen ganz persönlich?
Ich habe auf der einen Seite immer das Empfinden gehabt, warum wird denn die Mauer gebaut? Weil die Leute, die in ihrer Weise regierten, genau spürten, dass die Menschen auf beiden Seiten wirklich zusammengehörten und zusammenbleiben wollten. Mit anderen Worten, die Mauer war auf die Dauer nicht überlebensfähig. Schließlich würde sich doch das normale Empfinden der Menschen zusammenzugehören, wieder durchsetzen. Natürlich in erster Linie in einer großen Stadt wie Berlin, aber auch weit darüber hinaus. Nur die Frage, ob ich es noch erleben würde, dass dieses historisch im Grunde genommen unvermeidliche Ende dieser unsinnigen Mauer eintreten würde, ob ich das selber noch erleben würde, das wusste ich natürlich nicht. Und als ich das dann eben doch im November 1989 selber noch erleben durfte, war das ein großes und unbeschreibliches Glück.
Herr von Weizsäcker, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Bitte schön.
Das war 12:22, zu Gast bei Ingo Kahle. Heute der ehemalige regierende Bürgermeister von Berlin und ehemalige Bundespräsident Dr. Richard von Weizsäcker. Sein Buch »Der Weg zur Einheit« ist für 19,90 € bei CH Beck erschienen. Nächste Woche die FDP zwischen Versprechen und Verantwortung. Gast wird die neue Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Birgit Homburger, sein. Für heute danke, dass Sie uns zugehört haben.